Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Guten Morgen, guten Morgen. Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Wie wäre es, wenn wir einfach uns einen Moment nehmen und dafür beten, dass der Heilige Geist auch jetzt nochmal kommt, uns berührt, uns öffnet für das Wort Gottes. Wenn du möchtest, deine Hände hebst oder ausstreckst, einfach sagst: Hier bin ich, Heiliger Geist, komm und berühre mich. Jesus, du hast versprochen, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, dann werden wir Kraft empfangen. Heute Morgen, wir bitten dich um Kraft. Kraft, deine Zeugen zu sein. Kraft in unserem Leben. Kraft zu hören, zu verstehen. Kraft, dass Transformation in unserem Leben passiert. Du hast deinen Heiligen Geist versprochen und er ist gekommen. Und wir danken dir, dass wir in dieser Kraft des Heiligen Geistes leben dürfen. Wir leben nicht als Weise, wir leben nicht als Kraftlose, wir leben nicht als Verlassene, sondern wir leben mit der Gemeinschaft mit dir. Und wir bitten dich, mehr von dir. Komm, Heiliger Geist. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Hey, zwei prophetische Worte, die ich einfach spüre. Josa und Annika, ich glaube Gott, das war kein Zufall, dass ihr einfach so heute da standet und ich euch mitgenommen habe. Und der Heilige Geist sprach zu mir, das ist wie so eine, da kommt so eine Zeit und da werdet ihr so wie mitgenommen und Gott macht etwas viel schneller, als vielleicht es im Natürlichen dauern würde. Und ich glaube, Gott hat etwas vor, Gott wird euch herausfordern. Nicht, dass ich schon irgendetwas weiß, keine Angst. Aber da ist etwas und Gott nimmt euch mit und da ist etwas Neues, was Gott in eurem Leben tun möchte. Und Marcel, ich glaube, dass Gott zu dir sprechen möchte. Da ist etwas Neues, was Gott für dich hat. Das ist wie so, du bist in, Gott zeigt mir, wie so in im Deutschen sagt man so, ein Hamsterrad in einer gewissen Routine. Aber Gott hat was Neues. Und es ist so, als ob da Gott über dir etwas öffnet und es sprudelte nur so von Kreativität, von Dingen, die Gott in deinem Leben tun möchte. Und ich glaube einfach, dass Gott etwas Neues für dich hat. Es ist eine New Season in deinem Leben. So, nimm es einfach im Namen Jesus. Hey, wir sind im Visionsmonat. Wie cool ist das? Ihr habt so ein kleines Heftlein bekommen. Dieses Heftlein, ich muss dich enttäuschen, ist nicht für dich. Sondern dieses Heftlein ist für irgendjemand, den du kennst, der Fußball mag. Und in dieser Zeit reden wir alle über Fußball, oder? Ja. Nicht alle, fast alle. In meiner Kirche, unserer Kirche, reden alle über Fußball. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll heute Abend. Ich bin hier in der Schweiz geboren. Für wen soll ich eigentlich sein heute Abend? Ich mache mir schon die ganze Zeit Sorgen. Nein, natürlich. Natürlich gewinnt das richtige Team. Und im Achtelfinale könnten wir auf Dänemark treffen. Da werden wir eine richtige Party zu Hause machen. Yes. Dieses Heft, da gibt es mehr. Immer eine Chance. Es gibt so Seasons. Im Moment reden alle über Fußball. Schenk es jemand, der Fußball mag. Einfach Menschen, die bekannt sind im deutschen Fußball, ob es Jürgen Klopp ist oder andere Menschen sind, die an Jesus glauben, an Gott glauben und einfach, dass man ihnen es weitergeben. Und wir haben davon mehr Hefte, du kannst am Connect-Punkt, kannst du dir mehr Hefte abholen, wenn du sagst, hey, ich möchte das all meinen Kollegen schenken oder all mit denen ich Fußball spiele schenken. Dieses Heft ist wirklich dafür da, dass du es weitergibst. Es gibt im Moment auch auf Instagram, auf Facebook, falls ihr das mitverfolgt, es gibt unglaublich viele Fußballspieler, die sich im Moment offiziell bekennen zu ihrem Glauben und davon Zeugnis geben, was total cool ist. Und ich glaube, es sind solche Momente, solche Fenster, die sich öffnen für uns, wo wir einfach drüber reden. Normalerweise reden wir nicht über Fußball, interessiert uns auch gar nicht, wir sind auch keine Fußballfans, aber jetzt zur EM reden wir ganz viel über Fußball und da ist es einfach die Chance, dass du dieses Heftchen mitnimmst, dass du es jemand schenkst, damit jemand segnest und vielleicht einfach ins Gespräch kommst. Weil wir beschäftigen uns im Moment und heute ist dieses Thema, Wir beschäftigen uns ja mit unseren Herzschlägen, wir reden darüber, Honor, Excellence, Advancements, Reaching Out, Togetherness. Wir sagen das auch manchmal so, dass der erste Schritt ist Ja zu Gott, der zweite Schritt ist Ja zur Jüngerschaft, was Advancements ist. Der dritte Schritt ist Togetherness, das ist dieser Ring, der bedeutet, wir sind zusammen, wir gehören zusammen. Dann der kleine Finger, wir dienen mit Excellence. Und dann geht es letztendlich darum, dass diese volle Hand, sie kann sich ausstrecken, sie kann Verantwortung übernehmen, ist reaching out, und darüber wollen wir heute sprechen. Es ist für uns, wenn wir über unsere Herzschläge reden, geht es nicht darum, dass wir ein T-Shirt bedrucken oder irgendwie das nur eine Vision an die Wand schreiben und sagen, so, das sind unsere Herzschläge, sondern wir möchten, dass die Herzschläge wirklich Teil unserer Identität sind. Und in manche Sachen wachsen wir hinein, wir lernen das, wir lernen, was es bedeutet. Aber es ist wichtig, dass es halt nicht nur irgendwie ein Slogan ist, dass es ein T-Shirt ist, was wir bedrucken, sondern dass es wirkliche Herzschläge unseres Lebens und nicht nur unseres Gemeindelebens sind, sondern Herzschläge unserer Herzenshaltung letztendlich sind, unseres Lebens. Und wenn wir über Ehre reden, dann ist es ein Herzschlag, den wir haben, nicht nur an einem Sonntag, sondern dann leben wir diesen Herzschlag in unserem Alltagsleben, in unserem Berufsleben, wenn wir miteinander unterwegs sind, dass wir Wertschätzung und Ehre geben. Wenn es über Exzellenz geht, dann geht es nicht nur darum, dass wir exzellent in unserem Dienst in der Gemeinde sind, sondern wir sind exzellent in unserem ganzen Leben, in unseren Beziehungen, auf unserem Arbeitsleben. Überall wollen wir mit Exzellenz leben. Wenn es um Advancements geht, Jüngerschaft geht, dann geht es, wir lieben das Vorwärtskommen, das ist einfach eine Herzenshaltung. Wir hassen Stillstand, ist eine Herzenshaltung. Wir wollen Advancement, wir wollen weiterkommen. Jüngerschaft bedeutet, hey, wir wachsen, wir kommen weiter, wir entwickeln uns, wir gehen manchmal durch Phasen, wir gehen manchmal durch alle möglichen Dinge in unserem Leben, aber wir wollen wachsen, wir wollen weiterkommen. Auch heute geht es darum, wenn wir über Reaching Out sprechen, über Ausstrecken, über nach außen sich ausstrecken, dann geht es über eine Herzenshaltung. Wir wollen diese Herzenshaltung haben. Und natürlich schauen wir an, was ist denn der Herzschlag Gottes? Warum reden wir über einen Herzschlag in unserem Gemeindeleben? Letztendlich geht es ja darum, das sind alles Herzschläge Gottes. Das sind Sachen, wie Gottes Herz tickt. 1. Timotheus 2 heißt es, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Ich lese das nochmal. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Der Herzschlag Gottes ist, wenn du Gott fragst, wenn du möchtest, wie Gott, wie tickt dein Herz, dann wirst du hören, dass Gott sagt, mein Herzschlag ist, so wie ich ticke, ist, ich möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Ich habe nichts anderes vor, ich habe die Welt geschaffen, ich habe den Menschen geschaffen, ich habe Jesus auf diese Welt gesandt, weil ich einen Herzschlag habe, weil ich ein Herz hier drin habe, was einfach sagt, ich möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Was sagt Jesus damit? Was sagt Paulus damit im Timotheusbrief? Wenn er sagt, dass Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, dann sagt er damit, dass es ein Verlorensein gibt. Weil ich muss nicht gerettet werden, wenn ich nicht verloren bin. Es ist ganz wichtig, eine wichtige Wahrheit für uns festzuhalten als Christen, als Gläubige ist, wenn es ein Gerettetsein gibt, dann gibt es auch ein Verlorensein. Wenn es ein gerettet, eine Entscheidung für Gott gibt, dann gibt es auch eine Entscheidung gegen Gott. Denn nur der Verlorene braucht Errettung. Ich war verloren, aber jetzt bin ich gerettet. Ich war jemand ohne Hoffnung, aber jetzt bin ich jemand mit Hoffnung. Ich wusste nicht, wo meine Ewigkeit stattfinden wird, aber jetzt weiß ich, dass mein Name im Buch des Lebens steht und ich bin gerettet und ich weiß, ich habe ewiges Leben. Wie großartig ist das? Seid ihr hier? Ich erzähle euch gerade die beste Botschaft der Welt. Seid doch mal begeistert. Es gibt ein Verlorensein, aber es gibt eine Errettung. Jesus Jesus erzählt uns drei Gleichnisse. Jesus erzählt uns drei Gleichnisse, um zu beschreiben, wie das Herz seines Vaters tickt. Er erzählt uns diese drei Gleichnisse, um zu erzählen, wie wichtig es seinem Vater ist und wie wichtig es Gott ist, Menschen zu erreichen. Und jetzt könnte man fragen, warum erzählt er überhaupt diese Gleichnisse? Meistens gab es immer irgendwie so irgendwas ist geschehen, irgendwas war los und dann hat Jesus gesagt, okay, ich erkläre euch das mal, deswegen erzähle ich euch dieses Gleichnis. In Lukas 15, Vers 1, das geschieht. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern, die waren ja nicht so gut angesehen, und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Daraufhin sagt Jesus, ich erzähle euch drei Gleichnisse. Ich gehe auf die drei Gleichnisse gleich ein, aber was wir hier sehen ist, Jesus lebt das, dieses Reaching Out, das zu Menschen zu gehen, die verloren sind. Jesus lebt das und Jesus predigt das. Aber vielmehr sehen wir, dass Jesus mit seinem ganzen Sein, mit seinem ganzen Leben, er lebt das. Mit wem war er zusammen? Mit den Sündern, mit den Zöllnern, mit den Zolleinnehmern, mit den Huren, mit den Trunkenbolten, wie sie hießen, mit den Trinkern. Er war zusammen mit den Menschen, die irgendwo von den Heiligen, von denen, die besser waren, irgendwie so ausgegrenzt wurden. Deswegen ist es uns so wichtig. Deswegen haben wir einen Visionsmonat, deswegen sammeln wir Geld ein. Warum sammeln wir Geld ein? Damit wir in Indien Menschen erreichen können und sagen können, hey, es gibt Errettung, es gibt einen Jesus, der Hoffnung für dich hat. Deswegen wollen wir das in Ägypten tun, ob es eine christliche Schule ist oder Menschen einfach das Evangelium verkünden. Deswegen wollen wir das mit dem Sozialwerk hier tun. Wir wollen Menschen sagen, come on, es gibt eine Hoffnung und es gibt eine Hoffnung für jeden. Es ist die Botschaft, die Jesus lebt mit seinem Leben und die wir leben wollen. Aber es ist auch die Botschaft, die er erklärt. Drei Geschichten, die er erzählt, drei Gleichnisse. Das erste Gleichnis ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Er sagt, hey, jemand hat 100 Schafe, eins läuft ihm weg. Wird er nicht die 99 zurücklassen und diesem einen verlorenen Schaf nachlaufen? Und wenn er es gefunden hat, dieses eine verlorene Schaf, wird er nicht es zurückbringen und wird seine Freunde einladen und wird sagen, come on, mein Schaf war verloren, es ist wiedergefunden und jetzt feiern wir. Und dann heißt es, so wird im Himmel große Freude sein, mehr über einen Verlorenen, der zurückkommt, als über 99 Gerechte, die keine Rettung brauchen. Dann erzählt Jesus eine zweite Geschichte. Sagt, eine Frau hat 10 Stücke Silber, Gold, 10 Stücke Gold. Sie verliert eins. Wird sie dann nicht ihr ganzes Haus auf den Kopf stellen, das Licht anmachen und alles dafür tun, um dieses eine Stück, dieses eine verlorene Stück wiederzufinden? Und wir kennen das alle, wenn wir was verloren haben, oder? Und wir suchen alles ab und ich weiß doch, irgendwo habe ich es hingelegt. Irgendwo muss dieser Schlüssel sein oder irgendwo muss der Pass sein. Irgendwo muss dieser Personalausweis sein. Irgendwo muss dieses sein, was ich verloren habe. Und dann, wenn sie es gefunden hat, dieses eine Stück, wird sie dann nicht all ihre Freunde einladen? Wird sie dann nicht alle Leute einladen und ein Fest halten und sagen, hey, dieses eine Goldstück war weg, aber ich habe es wiedergefunden. Und dann heißt es, so wird im Himmel, werden die Engel Freude halten, ein Freudenfest halten, genauso wie die Frau mit ihren Freunden. Dann sagt Jesus, geht er weiter und erzählt eine nächste Geschichte. Und wir sehen, wie wichtig es Jesus ist, dass er nicht nur ein Gleichnis erzählt, sondern er erzählt ein Gleichnis nach dem anderen, weil er eine Botschaft drüber bringen möchte, die ihm so wichtig ist. Und dann erzählt er die dritte Botschaft. Der verlorene Sohn. Da war dieser Sohn, der sagt, Vater, gib mir mein Erbe, was mir zusteht. Dann geht dieser Sohn, dieser verlorene Sohn, er geht und erlebt einen Lebensstil, der nicht gut ist. Er verlässt die Gemeinschaft des Vaters. Er gibt sein Geld aus. Es tritt eine Hungersnot auf. Er geht in sich. Er kehrt zurück. Und während er auf dem Weg ist, hält der Vater Ausschau nach ihm. Bevor die Ältesten den Sohn erreichen können und ihm das geben können, was ihm eigentlich zusteht, das ist der Tod, weil er Schande über sein Haus gebracht hat, Schande über sein Elternhaus gebracht hat. Bevor das die Ältesten überhaupt erreichen können, erreicht ihn der Vater und nimmt ihn wieder auf in die Familie, schenkt ihm den Ring, schenkt ihm das Gewand, schenkt ihm die Sandalen und sagt, hey, du bist vergeben, komm wieder zurück in mein Haus. Jesus erzählt uns diese drei Geschichten, weil er uns etwas kommunizieren möchte, weil er uns etwas weitergeben möchte. Er möchte sagen, der Herzschlag meines Vaters, der Herzschlag Gottes, der Herzschlag, worum es eigentlich geht, der Herzschlag des Evangeliums, der Herzschlag all dem, was wir tun, ist es, dass ich gekommen bin, dass Jesus gekommen ist, worum es geht ist, ich möchte das Verlorene suchen, ich möchte das Verlorene wieder gewinnen, ich möchte der getrennt war von der Gemeinschaft mit Gott, wieder hineinrufen in die Gemeinschaft mit Gott. Es ist die beste Botschaft, die ich weitergeben möchte und ich möchte dir sagen, der Vater im Himmel hat keine andere Botschaft, als zu sagen, ich möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Du musst nicht fragen. Du musst nicht fragen, Gott, möchtest du, dass meine Nachbarn errettet werden? Du musst nicht fragen, Gott, möchtest du, dass meine Eltern errettet werden? Du musst nicht fragen, möchtest du meine Freundin, dass sie errettet wird, mein Freund, dass er errettet wird? Möchtest du, dass meine Arbeitskollegen errettet werden? Gott hat nichts anderes im Herzen. In ihm tickt nichts anderes. In ihm ist kein anderer Herzschlag, als dass er sagt, ich möchte, dass alle verlorenen Menschen gerettet werden. Ich möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott liebt Menschen. Gott liebt Menschen. Gott liebt Menschen. Es ist unser Auftrag. Wenn es das Herz des Vaters ist, dann ist es unser Herz. Wenn es das Herz Gottes ist, dann ist es unser Herz. Der Herzschlag der Kirche Jesu. Der Herzschlag von der Körpers, der Herzschlag von der Körpers Berlin soll der gleiche Herzschlag wie der Herzschlag Gottes sein. Wenn der Herzschlag des Vaters, wenn der Herzschlag Gottes, wenn der Herzschlag von Jesus ist, dass er möchte, dass alle Menschen errettet werden, wenn der Herzschlag von Gott ist, dass er möchte, dass der Verlorene gefunden wird, wenn der Herzschlag ist, wie Jesus gesagt hat, hey, ich lasse die 99 zurück und ich suche das eine Verlorene, ich stelle das Haus auf dem Kopf, wenn ich diese eine Münze verloren habe oder ich gehe dem Verlorenen entgegen, ich halte Ausschau, wenn das der Herzschlag Gottes ist, dann ist es unser Herzschlag. Es ist unser Herzschlag. Wir wünschen uns so sehr, dass verlorene Menschen gefunden werden. Es ist unser Herzschlag, Menschen nachzugehen und zu suchen, was verloren ist. Wenn es die natürliche Reaktion ist, sich zu freuen, wenn es die natürliche Reaktion ist, sich zu freuen, dann freuen wir uns auch. Oder? Wir freuen uns über jeden Menschen, der umkehrt und zu Gott kommt. Wir freuen uns. Ich freue mich, am 7.7. feiern wir Taufe. Oh, wir haben gerade Taufe gefeiert und wir feiern schon wieder Taufe. Weil wir freuen uns darüber, dass Menschen sagen, ich folge Jesus, ich habe Jesus kennengelernt. Ich habe Jesus kennengelernt und dann freuen wir uns. Dann können wir es gar nicht abwarten, diese Party zu feiern, weil wir freuen uns einfach. So wie Jesus gesagt haben, dass im Himmel große Freude sein wird über jeden, der Buße tut und umkehrt. So wie Jesus gesagt haben, dass die Engel ein Freudenfest halten werden, wie bei der Frau, die diese eine Münze gefunden hat. So wie Jesus erzählt, dass ein Riesenfest war, als der verlorene Sohn nach Hause kommt. So ist ein Fest bei Equipers Berlin über jeden, der zu Jesus kommt, über jeden, der Gott findet. Über jeden, der interessiert ist, über jeden, der sagt, Gott, ich brauche dich. Wir wollen diese Freude niemals verlieren. Jesus sendet seine Jünger aus und sie erleben die Power, sie erleben die Kraft, sie erleben die Herrlichkeit Gottes, sie erleben, dass Dämonen ihnen untertan sind, sie erleben Befreiung, sie erleben Heilung, alles Mögliche. Aber Jesus sagt, darüber freut euch nicht, sondern worüber ihr euch freuen sollt, ist, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Come on, das ist Freude, die niemals vergeht. Jeden Morgen, ob du krank bist, ob du gesund bist, ob alles gut geht oder ob nicht alles gut geht, ob du durch Probleme gehst oder nicht durch Probleme gehst, ob die Sonne scheint oder die Sonne nicht scheint, ob Deutschland gewinnt oder Deutschland verliert, das ist völlig egal. Dein Name steht im Buch des Lebens. Come on, unsere Freude ist nicht abhängig davon. Meine Freude kann für ein paar Minuten manchmal abhängig sein von Fußball. Aber nur für ein paar Minuten. Meine Freude kann manchmal abhängig sein für Umstände, die nicht so gut sind. Aber Jesus sagt, eure Freude, wovon sie wirklich abhängig sein soll, das ist, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Und dieser Fakt ist da jeden Morgen, wenn ich aufwache. Ich weiß, mein Name steht im Buch des Lebens. Ich bin gerettet. Ich war verloren, aber jetzt bin ich gerettet. Ich bin jetzt voller Freude und voller Begeisterung darüber, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Come on, wenn es die natürliche Reaktion ist, sich zu freuen, dann freuen wir uns. Manchmal verlieren wir diese Freude. Wir verlieren die Freude darüber, worum es wirklich geht. Wir können dann darüber philosophieren, reden, beten, alles Mögliche, dass wir nur nach vorne wollen. Dass wir Durchbrüche wollen und das wollen wir. Wir wollen Advancement, wir wollen Veränderung in unserem Leben, wir wollen Heilung, wir wollen diese Dinge sehen, wir wollen Durchbrüche haben im Namen Jesus natürlich. Aber wir dürfen niemals bei alledem vergessen, worum es wirklich geht. Worum es wirklich geht. Wir waren verloren, aber jetzt sind wir gefunden. Unser Name steht im Buch des Lebens. Weil das ist die Botschaft. Weil wenn Menschen im Krieg sind, wenn Menschen mit Krebs kämpfen, wenn Menschen auf dem Sterbebett liegen, wenn Menschen keine Hoffnung, keine menschliche, irdische Hoffnung mehr haben, dann gibt es die himmlische Hoffnung. Die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Es ist große Freude. Es ist große Freude im Himmel. Die Tochter, Miriam und ich waren ja Leiter einer Kirche in Celle im Norddeutschland, bevor wir nach Berlin gekommen sind, um die Gemeinde zu gründen. Und die Tochter der Pastorin dort, die mit mir, also die Co-Pastorin war und jetzt die Pastorin dort ist, die Tochter hat auf unsere Kinder aufgepasst und sie ist vergangenen Sonntag heimgegangen. Krebs, eine unfassbar traurige Geschichte. Ich habe ihrem Mann geschrieben, den ich damals nach Celle auch eingeladen habe, um zu lernen. Und der hat ein Praktikum gemacht und dann die Pastorenlaufbahn eingeschlagen und so weiter. Ich habe gesagt, Sebastian, es gibt keine Worte, die ich finden kann. Es gibt keine Worte, die das erklären können. Oft gibt es nur ein Fragezeichen und Joachim sagt das in einer Predigt, Vertrauen bedeutet, erklär es mir später. Manche Sachen muss ich irgendwann zu Gott sagen, Gott, du musst mir das später erklären. Aber es gibt dieses eine, die Hoffnung. Diese Hoffnung. Esther wird im Himmel sein. Sie war verloren, aber sie wurde errettet. Ihr Name steht im Buch des Lebens, das weiß ich. Wir werden uns eines Tages wiedersehen. Bam. Come on, wir dürfen das Wesentliche in all unserem Engagiertsein, in unserem Engagiertsein für Kirche, für alles Mögliche, dürfen wir das Wesentliche nicht außer Acht lassen. Es geht darum, gewonnen zu werden. Man war verloren, aber wir sind gerettet. Es gibt deswegen drittens, es gibt keinen wichtigen Auftrag, als verlorenen Weg zur Errettung zu zeigen. Es gibt keinen wichtigeren Auftrag. Geht in alle Welt, sagt Jesus. Jesu letzten Wort, unsere erste Priorität. Geht in alle Welt und tut was? verkündet das Evangelium. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Das heißt Evangelium. Verkündet die frohe Botschaft. Nicht verkündet Gesetz, nicht verkündet Gericht, sondern verkündet die frohe Botschaft. Es gibt da einen Jesus. Es gibt da einen, der sein Leben für dich gegeben hat. Es gibt da einen Vater im Himmel, der Ausschau hält nach dir. Komm an, wir müssen diese Botschaft erzählen zu Menschen. Es gibt da einen Gott, der dich liebt. Es gibt da einen Gott, der einen Plan für dein Leben hat. Es gibt einen Gott, der dich von Herzen gern hat. Es gibt keinen wichtigeren Auftrag. Wir werden auch im Himmel Gott ehren. Honor. Wir werden auch im Himmel Gott ehren, unseren ersten Wert. Wir werden exzellent sein mit all dem, was wir tun im Himmel. Im Himmel wird alles exzellent sein. Die Bibel hat ja anschauliche Sprache, die sie gebraucht, ob es Gold ist und Silber und Perlen. Das ist einfach diese Sprache von Exzellenz. Wir werden uns weiterentwickeln, Advancements. Wir werden Togetherness haben, wir werden Gemeinschaft miteinander haben. Was wir nicht mehr haben werden ist, wir können Menschen nicht mehr für Jesus gewinnen. Weil mit denen wir zusammen sind, die kennen ihn alle. Das Einzige, was wir im Himmel nicht mehr tun können, ist evangelisieren. Reaching out. Weil alle, die dort sind, das ist das große Fest. Das große Mahl, das große Hochzeitsfest. Aber das ist unser Auftrag hier. Deswegen reden wir drüber. Das ist der Auftrag, dem ich mein Leben hingegeben habe. Wo ich sage, darum geht es. Wir wollen nicht Kirche bauen, damit wir sagen können, oh, ist ja cool, eine große Kirche zu haben. Sondern eine große Kirche bedeutet, dass viele Menschen da sind, die gerettet worden sind. Darum geht es. Es geht nicht darum, eine große Kirche zu sein, sondern es geht darum, viele Menschen gerettet zu sehen. Es geht darum, Taufe zu feiern. Ich freue mich auf den Tag, wo wir jeden Sonntag Taufe haben. Da vorne, in unserem Planschbecken, auf der Terrasse im Sommer, im Winter vielleicht hier drin, aber jeden Sonntag Taufe, weil einfach Menschen zu Jesus kommen. Darum geht es. Es gibt keinen wichtigeren Auftrag, als Verlorenen den Weg der Rettung zu zeigen. Das ist unser Auftrag, das ist unser Herzschlag. Als Equippers werden wir niemals aufhören. Und wenn du hier bist, hast du das erlebt. Wir werden niemals aufhören, Sonntag für Sonntag, für Sonntag für Sonntag und Sonntag und Sonntag Menschen die Möglichkeit zu geben. Wenn du Jesus kennenlernen willst, ist hier die Möglichkeit. Einfach, weil das Gottes, das ist nicht unser Handschlag, sondern es ist Gottes Handschlag zu Menschen, der sagt, come on, hier bin ich. Du darfst einschlagen. Ich bin groß geworden. Mein Vater war Pastor, Evangelist, ist viel umhergereist auf der ganzen Welt, hat evangelisiert. Aber ich bin groß geworden, dass Kirche und Evangelisation, das waren wie zwei verschiedene Dinge. Das, auf der einen Seite gab es die Kirche und ab und zu hat man evangelisiert. Und irgendwann haben wir gemerkt, nee, Kirche ist Evangelisation. Kirche ist Mission. Das ist nicht nur so eine Abteilung in der Kirche. Das ist nicht für die Spezialisten. Das ist nicht, sondern das ist unser Auftrag. Das ist unsere Identität. Dafür leben wir. Dafür sind wir da als Equippers Kirche hier in Berlin, damit Menschen Jesus kennenlernen. Nur weil wir errettet sind, macht es uns nicht besser, sondern es macht uns errettet. Das ist so wichtig. Niemand von uns ist besser als irgendjemand anders. Wenn ich mit Menschen unterwegs bin und manchmal rede und mit Menschen unterwegs bin, die Gott nicht kennen oder gar nicht verstehen, warum sie Gott brauchen in ihrem Leben, dann können Menschen vielleicht sagen, ich brauche Gott nicht, ich bin okay, wie ich bin. Das stimmt, du bist okay, wie du bist, aber du bist verloren. Nur weil wir errettet sind, macht es uns nicht besser. Menschen sagen, ja, ich kenne Menschen, die kennen Gott nicht, die gehen in keine Kirche. Das sind bessere Menschen als die Menschen, die bei dir in der Kirche sind. Das stimmt. Bei meiner Kirche sind echte Sünder. Oder? Gott hat einen langen Weg mit uns. Es macht uns nicht besser. Das ist so wichtig. Seht ihr, die Pharisäer, die Religiösen in Jesu Zeit, sie haben gesagt, sie sind besser. Sie haben sich abgesondert, sie haben sich abgegrenzt von Sündern, von Prostituierten, von Trinkern. Wir haben nichts mit den Menschen zu tun, weil wir sind besser. Jesus hat gesagt, ich bin errettet, ich weiß, ich bin der Sohn Gottes, aber ich bin nicht besser, sondern ich bin bei den Menschen. Ich bin bei den Menschen, die mich brauchen. Ich bin bei den Menschen, die Not haben. Ich bin dort, wo Menschen mich nötig haben. Wir sind nicht besser. Wir als Kirche können uns nicht aussondern. Wir bauen kein neues Kloster. Wir bauen nicht irgendwie wieder was, wo wir sagen, oh, wir sondern uns ab, sondern wir sind bei den Menschen. Und wenn wir Menschen begegnen, dann sagen wir Menschen nicht, du, ich weiß, ich bin so viel besser als du. Oder was wir sagen können ist, weißt du was, ich bin nicht besser als du. Aber ich bin errettet. Ich habe da jemanden kennengelernt. Ich habe Gott kennengelernt. Und eigentlich sind wir alle schuldig geworden. Ich bin schuldig, du bist schuldig. Aber ich habe jemanden kennengelernt, der die Schuld bezahlt hat. Und deswegen bin ich gerettet. Und jetzt bin ich auf dem Weg, so zu werden wie er. Ich bin auf dem Weg, besser zu werden, mich verändern zu lassen. Aber ich bin nicht besser. Das ist so eine wichtige Botschaft. Die Frage kommt jetzt, wie? Wie können wir Zeugen sein? Wie können wir Zeugen sein? Apostelgeschichte 1, Vers 8, ich habe es schon zitiert am Anfang. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das Zeichen des Heiligen Geistes ist natürlich, dass wir die Gaben des Heiligen Geistes haben. Wir sprechen in neuen Sprachen, wir prophezeien, wir legen Menschen die Hände auf, Menschen werden geheilt. Wir erleben die Kraft Gottes in allen verschiedenen Dimensionen, in allen verschiedenen Facetten. Aber woran wir wirklich erkennen können, dass der Heilige Geist da ist, dass der Heilige Geist in einer Kirche ist, dass der Heilige Geist mit uns ist, ist, dass der Heilige Geist auf uns kommt, uns Kraft schenkt, damit wir seine Zeugen sein können. Das ist Hammer. Die Kirche hat das oft gedacht, wir möchten das. Und natürlich, Jesus sagt das auch, das ist cool, dass ihr die Kraft mit euch hatte. Das ist cool, dass Menschen geheilt worden sind, dass Dämonen geflohen sind, all das. Aber worum es wirklich geht, ist, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Worum es wirklich geht, ist, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, ist, dass wir Zeugen sind. Dass die Kraft Gottes in unser Leben ist. Und dass wir sagen, Gott, ich möchte dein Zeuge sein. Ich war in verschiedenen Gerichtsverhandlungen, niemals als Angeklagter, aber als Zeuge. Und in einer Gerichtsverhandlung ist es so, wenn man dort ist als Zeuge, dann ist es nicht so, dass der Richter dann sagt, so Jürgen oder Herr Eisen, was ist denn so Ihre Meinung? Wie sehen Sie das denn so? Wie würden Sie denn das beurteilen? Der Richter, einmal war es ein Autounfall und einmal war es eine Situation, wo es um Aufenthaltsgenehmigung geht und in verschiedenen Situationen. Der Richter fragt, das Einzige, was ich hören möchte, ist, wie ist es wirklich? Erzählen Sie mir Ihr Erlebnis, was haben Sie gesehen? Was haben Sie erlebt? Nichts anderes. Wenn Gott zu uns sagt, dass wir seine Zeugen sein sollen, dann sagt er nicht zu dir, dass du ein Theologiestudium machen sollst, dass du lernen sollst, wie du dieses und jenes machen sollst und dieses und die Bibel erklären sollst, wie du das machen sollst und jenes machen sollst, wie du die Bibel von vorne bis unten erklären sollst und jenes und dieses und das. Alles gut. Aber darum geht's nicht. Sondern das Einzige, was Jesus von uns erwartet, ist, dass wir seine Zeugen sind. Das ist, wenn du dieses Büchlein deinem Arbeitskollegen schenkst und sagst, boah, das ist ja echt cool. Die kenne ich auch und so, ist cool. Was hast du damit zu tun? Sagst du, weißt du, ich kann dir nur erzählen, was ich erlebt habe. Ich war verloren. Ich habe gesucht. Ich brauchte Sinn in meinem Leben. Ich wollte wissen, wo ich meine Ewigkeit verbringe. Ich wollte wissen, dass es Gewissheit gibt, auch wenn ich tot bin, was mit meinem Leben passiert. Ich war unterwegs, ich brauchte Antworten in meinem Leben. Und wie Jürgen Klopp und wie die anderen Leute hier in dem Büchlein, habe ich den gefunden. Ich habe den Gott gefunden, ich habe Jesus gefunden. Das ist das Einzige, was ich dir sagen kann. Ich bete zu ihm. Ich bete keine langen, irgendwelchen ausgeklügelten Gebete. Das Einzige, was ich tue, ist, ich rede mit Gott. Wie? Du redest mit Gott? Ja, ich rede mit ihm. Ich spreche zu ihm. Und er redet mit mir. Ich lese sein Wort, ich lese die Bibel. Er redet mit mir und ich merke einfach, ich lebe eine Beziehung mit Gott. Gott ist real für mich. Mehr kann ich dir eigentlich gar nicht sagen. Und wenn du diesen Gott kennenlernen willst, wir können beten, wenn du möchtest. Mehr musst du nicht tun. Seht ihr, Zeugen sein ist nicht irgendwie nicht kompliziert. Zeugen sein bedeutet nicht, wir müssen ein Studium über Evangelisation und Mission absolvieren, was alles gut ist, was okay ist. Aber Zeugen sein bedeutet, ich zeuge von dem, was ich erlebt habe. Ich zeuge von dem. Wir wissen so viele Menschen hier, auch in unserer Kirche, die tolle Geschichten erzählt haben, ob sie im Krankenhaus waren oder hier waren oder da waren. Einfach erzählt haben von ihrem Gott. Ich liebe es, von meinem Gott zu erzählen. Weil ich weiß, der Gott ist gut. Aber ich weiß, wie herausfordernd es ist, Menschen zu sagen, weißt du was, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Du bist verloren, wenn du Gott nicht kennst. Dieser Gott hat sich auf den Weg gemacht. Das Zweite, wir sollen Zeugen sein. Eine andere Bibelstelle sagt, wir sollen Botschafter sein. Botschafter. Epheser 6, 18 bis 20, da heißt es, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, so cool, oder? Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Betet auch für mich. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottes Gesandter, als Gottes Botschafter für das Evangelium tätig. Und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis, bete, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Paulus bittet hier um Gebet, aber er sagt auch, hey, wir sind Botschafter. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir verkündigen diese Botschaft. Da, wo du bist ein Botschafter, gesandt von dem Himmelreich Gottes. Du bist gesandt von Gott. Du bist gesandt dorthin, um die gute Botschaft zu bringen. Manchmal erleben wir das. Wir erleben das so als einen Druck. Wir erleben das wie so eine das ist schwer. So, jetzt muss ich auch noch was tun. So, jetzt bin ich errettet und jetzt kommt so der Pastor und jetzt müssen wir alle eine Seele für Gott gewinnen im nächsten Jahr. Und wenn wir alle eine Seele gewinnen würden, dann würde das. Und wir spüren auf einmal, dass so ein Druck auf uns lastet. Und wenn ich irgendetwas kann heute Morgen, dann möchte ich dir den Druck nehmen und möchte dir etwas schenken, was viel besser ist. Was wichtig ist, wenn wir das Evangelium weitergeben wollen. Das ist die Freude unserer Errettung. Wenn diese Welt irgendetwas braucht in dieser Zeit, dann ist es die Freude der Errettung. Come on, ich bin errettet. Ich habe Hoffnung in meinem Leben. Ich habe eine Zuversicht. Ich weiß, ich habe ewiges Leben. Ich weiß, mein Name steht im Buch des Lebens. Auch wenn ich durch schwierige Zeiten gehe, auch wenn ich mit Sachen kämpfe. Mann, und was haben wir nicht alles gesehen als Kirche, oder? Wir haben Heilung gesehen, wir haben tolle Sachen gesehen, aber wir standen an Gräbern und haben uns von Menschen verabschiedet, wo wir uns gar nicht verabschieden wollten. Wir haben Kinder zu Grabe getragen, wir haben Menschen zu Grabe getragen, die viel zu jung waren. Aber wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung. Was ist unsere Botschaft? Come on. Damit will ich schließen. Was ist unsere Botschaft? 2. Korinther 5, 20. Deshalb, treten wir im Auftrag von Christus, als seine Botschafter, als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es. Gott selbst, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Oh, ich liebe diesen Vers. Der ist so cool. Ich muss ihn nochmal lesen. Der ist so cool. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten, als seine Botschafter auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Komm, das ist nicht, du Sünder. Das ist nicht, du bist verkehrt. Sondern das ist die Botschaft, weißt du was? Ich bin nicht besser als du, aber ich bin errettet. Ich möchte dir jemanden vorstellen, der die beste Botschaft hat, die es überhaupt gibt. Darf ich dir von dem Jesus erzählen, der mir Freude und Hoffnung gegeben hat? Ich möchte dir sagen, er bietet Versöhnung an. Er bietet dir nicht Religiosität an. Er bietet nicht dir an, du musst dies machen und jenes machen und das machen und jenes machen und dieses machen. Sondern was er dir anbietet, ist ein Leben mit Gott. Ein Leben in Versöhnung mit Gott. Ein Leben in Beziehung mit Gott. Ein Leben, was nicht getrennt ist durch Sünde. Ein Leben, was nicht getrennt ist durch Abstand. Ein Leben, was nicht getrennt ist durch irgendetwas. Sondern ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Jesus bietet dir Versöhnung an. Und das ist die Botschaft, die wir weitergeben wollen. Deswegen lieben wir das als Equippers. Ob es in Indien ist, ob es in Afrika ist, ob es in Neuseeland ist, in Australien ist, in Amerika ist, wo immer wir das tun. Wir gründen Gemeinden und wir wollen diese Botschaft weitergeben. Hey, come on, es gibt Versöhnung mit Gott. Ich möchte dir das sagen, wenn du das noch nicht kennengelernt hast, wenn du es noch nicht kennst, wenn du es noch nicht persönlich weißt. Gott ist daran interessiert, sich mit dir zu versöhnen. Du denkst, ja, ich habe doch gar nichts verbrochen. Nein, es ist einfach die Sünde, das Leben, all das, was in unser Leben hineingegeben worden ist, von Geburt an, womit wir überschüttet worden sind, mit Schmerz, mit den Dingen, die wir da sind. Und wir merken auf einmal, all das trennt uns von Gott und wir merken, wir haben keinen Zugang. Und dann sagt Jesus, komm und ich habe die Botschaft. Lass dich versöhnen. Ich bezahle den Preis und du kannst einfach gehen. Ich bezahle den Preis, ich bezahle ihn für dich und du kannst diese Botschaft für dich persönlich nehmen. Jesus erzählt uns so viele Gleichnisse. Das ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und es ist eine Warnung, denke ich, an uns als Kirche, als Gerechte. Die Warnung ist, dass wir denken, wir sind besser. Und wir müssten nicht helfen und nichts tun. Sondern Jesus sagt, wir sind nicht besser. Und wir als Equippers, wir sind nicht besser. Aber wir sind gerettet. Wir sind gerettet. Wir sind gerettet. Come on, wir sind gerettet. Wir sind gerettet. Ich bin gerettet. Ich bin nicht besser. Manchmal schaue ich mir Menschen an, die alles Mögliche Gute tun in dieser Welt und denke, oh, ich bin auf keinen Fall besser. Auf keinen Fall. Aber ich bin gerettet. Und diese Rettung ist das größte Geschenk, was mir jemand gemacht hat. Es ist das größte Geschenk. Es ist größer als alles andere. Es ist wichtiger als alles andere in der Welt. Diese Rettung ist das größte Geschenk, was mir zuteil geworden ist. Mein Name steht im Buch des Lebens. Ich erinnere mich, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich kannte die Wahrheit, ich kannte die Botschaft, ich kannte Jesus schon von klein auf, von Kinderstunde, Jungschar, Jugend und alles. Aber ich wusste, irgendwas hier drin. Irgendwie wusste ich, Gott, bin ich's nicht, bin ich errettet, bin ich nicht errettet? Steht mein Name im Buch des Lebens? Ich habe gekämpft, wo mein Vater Pastor war, würde man sagen, so in der Kirche gezeugt, aufgewachsen, nicht geboren, das war im Krankenhaus, aber total so voll in der Kirche gewesen. Aber ich wusste, diesen einen Sonntagabend, dieser eine Gottesdienst, wo ich sage, Jesus, ich weiß, ich muss eine Entscheidung treffen. Nicht, dass danach alles besser war, Nicht, dass danach ich keine Probleme mehr hatte, nicht, dass ich danach gesündigt hätte, nicht, dass ich danach immer noch gekämpft habe mit einem, aber ich wusste diesen einen Moment, als ich meine Hand gehoben habe, gesagt, Jesus, hier, du hast mich, ich gehöre dir. In dem Moment, wo ich das Gebet gesprochen habe, geweint habe, aber in dem Moment wusste ich, ich bin gerettet. Meine Eltern haben Fest gefeiert an dem Abend mit mir, mit unserer Familie. Wir haben zusammen Pizza gegessen, erinnere ich mich. Sie gesagt, hey, wenn im Himmel ein Fest ist, dann feiern wir das auch. Jürgen hat ganz persönlich für sich Jesus angenommen. Ich habe noch ein Kärtchen, wo drauf steht, 1986, ich habe mein Leben Jesus übergeben. 84. Ich war jung. Es ist die beste Botschaft, die wir Menschen weitergeben können. Es ist kein Druck, es ist keine Religiosität. Es ist kein Gericht, was wir verkündigen, sondern wir verkündigen Versöhnung. Wir verkündigen ein Herz. Ein Herz. Ein Herzschlag Gottes. Wenn Gott deine Familie sieht, wenn Gott deine Nachbarn sieht, wenn Gott deine Arbeitskollegen sieht, dann wünscht er sich sehnlich danach, dass jeder dieser Menschen ihn kennenlernt. Manchmal gebraucht Gott uns, manchmal haben wir alles probiert und wir können nicht mehr tun und das ist auch okay. Du kannst niemanden überzeugen, es ist nicht deine Verantwortung, dass Menschen in den Himmel kommen. Jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich. Du bist nicht verantwortlich dafür, dass jemand Ja zu Jesus sagt, das ist nicht deine Verantwortung. Deine Verantwortung ist, Zeuge zu sein, Botschafter zu sein. Ob es das Heft ist, ob es was anderes ist, alles, was hilft, alles, was geht, die beste Botschaft der Welt weiterzugeben. Das ist unser Herzschlag. Als Equippers, das ist unser Herzschlag. Wir werden nicht aufhören, um verlorene Menschen zu werben und zu sagen, es gibt Versöhnung bei Gott. Es gibt eine bessere Zukunft für dich. Und wenn du uns online zuschaust, ich möchte dir sagen, es gibt Versöhnung für dich. Es gibt Versöhnung für dich. Ich möchte damit abschließen, wie ich angefangen habe. Jesus sagt, der Heilige Geist wird auf euch kommen und er wird euch Kraft geben. Lasst uns beten, dass der Heilige Geist uns Kraft gibt. So wie Paulus gesagt, betet für mich, dass der Heilige Geist mir Türen öffnet, dass er mich leitet, dass er mich führt. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen nicht so einen Aktionismus, wir müssen jetzt das machen und jenes machen und dies machen und Pastor hat gesagt oder dieser hat gesagt. Sondern wir brauchen das. Gott, füll mich mit deinem Heiligen Geist. Zeig mir die Menschen. Lass mich ein Zeuge sein. Lass mich die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort geben. Lass mich meinen Arbeitskollegen im richtigen Moment erwischen, dass ich einfach das erzählen kann von dem, was ich mit dir erlebt habe. Heiliger Geist, hilf mir, dass ich nicht religiös rüberkomme, dass ich nicht judgmental, was sagt man, verurteilend rüberkomme, sondern dass ich einladend rüberkomme, weil du bist einladend. Das wünschen wir uns so sehr, oder? Wollen wir zusammen beten? Ich möchte gern für uns als Kirche beten, dass wir diesen Herzschlag ganz neu haben. Aber bevor ich das tue, möchte ich dir persönlich eine Einladung aussprechen. Lass uns einfach einen Moment unsere Augen schließen und im Gebet mit Gott sein. Aber wenn du hier bist heute Morgen, sagst, Pastor Jürgen, ich habe noch nie ganz persönlich mein Leben Jesus übergeben. Aber ich weiß, heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. Ich möchte Versöhnung mit Gott. Vielleicht bist du diesen Weg schon mal gegangen, aber du bist deinen Weg gegangen. Aber du möchtest heute versöhnt werden mit Gott. Heute sagst du, Pastor Jürgen, das ist mein Tag. Ich möchte einfach das haben. Du musst nicht aufstehen, nicht nach vorne kommen, nichts Peinliches. Aber ich möchte dich fragen, eine Sache zu tun. Und das ist deine Hand zu heben, zu sagen, ich bin hier und ich brauche Gott heute Morgen. In diesem Moment, wenn du sagst, das bin ich, lade ich dich ein, jetzt deine Hand zu heben und zu sagen, ich brauche dich, Jesus. Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche Versöhnung. Danke, danke, danke. Noch jemand, der sagt, ja, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Komm, lass uns ein Gebet sprechen. Römer 10,10 sagt, wenn wir mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen. Wir beten, lieber Jesus, ich entscheide mich heute Morgen, dir zu folgen. Ich danke dir für deine Einladung. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist. Und ich lebe jetzt mit dir ein neues Leben. Das Alte ist vorbei, das Neue beginnt jetzt. Im Namen Jesus. Amen, 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 Amen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.